Wahnsinn! Und das ist offenbar jetzt, dass die letzte Staffel hat also eine längere Laufzeit als alle Extended Lord of the Rings, glaube ich.
Aber sie machen ja gar nichts aus dieser Voraussetzung und das ist extrem schade, oder? Du könntest schon da viel mehr so ein bisschen um das herum spielen oder auch die Entwicklung besser zeigen.
Biber, Bruckor kommt mir gerade in den Sinn. Alex, den können wir auch noch gerade shoutouten. Wir warten immer noch auf die Einladung von Sinneswiss. Dass die leere Versprechung aus dieser Jubiläumsfolge, aus der 400. Die haben wir dann nicht vergessen, gell?
Ich finde grossartig übrigens der Titelsong, der ist nämlich von niemandem Geringeres geschrieben und gesungen als von Mick Jagger von den Rolling Stones und das macht schon. Darum schaue ich immer das Intro, einfach nur wegen Mick Jagger. Herzlich willkommen zu einer neuen Schau-mal-Podcast-Folge und ich unterbreche meinen Schocktober, um hier mit Mephisto zusammen eine Serienfolge aufzunehmen. Am anderen Ende, ciao Mephisto.
Ciao, ja, ich bin schon wieder am Start, jetzt muss ich ein bisschen aufholen. Ich habe ein paar Folgen euch überlassen, aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Jetzt geht die letzte Folge, die jetzt dann nächstens online geht, also wahrscheinlich schon online ist, wenn ihr das gehört, die habe ich mit dem Tommy aufgenommen, jetzt bin ich wieder mal mit dir. Du bist ja am schönen Gomersee gewesen, oder was hast du gesagt? Irgendwie ein schönes Wochenende verbracht, erzähl.
Wochenende, ja, genau.
Sehr schön.
Ja, das war toll gewesen, ja. Und vorher natürlich auch in den Ferien, darum haben wir ja alle zusammen nicht
lange. Richtig, haben wir einen kleinen Break gehabt, gell? Ja,
genau. Ja, ich habe auch nicht so viele Filme gesehen, darum bin ich auch letztes Mal nicht dabei gewesen, weil ich eigentlich fast nichts gesehen habe, was ihr da erzählt
habt. Aber jetzt muss ich gleich fragen, dein Programm Schocktober, ja? Läuft es gut? Also machst du mit diesen 30 Filmen in 30 Tagen nachher, oder wie hast du es? Wie bist du im Dinn?
Nein, ich hink ein bisschen hinter der Pace, hinter rein.
Ja.
Ja, aber ich habe noch die Hoffnung, ich habe nächstes Wochenende ein Filmwochenende geplant, wo ich ganz alleine bin und dort kann ich auch wieder ein bisschen aufholen. So.
Ah, okay.
Genau.
Das ist dann nicht schlecht. Ja, dann. Yes, ja, du, nehmen wir voll loslegen. Heute widmen wir uns ja mal voll und ganz den Serien, was wir ja jetzt schon als Moment nicht mehr so ganz konsequent gemacht haben, beziehungsweise wirklich so fokussiert, sondern immer so ein bisschen ein Mix. Und jetzt heute soll es wieder mal nur ausschließlich um Serien gehen, die wir da ein bisschen auf Halden haben im Moment. Oder wie ist das bei dir?
Ja, wir sind ja dort noch ein bisschen hinter eingehängt. Kinkt bei der Serie, respektive es ist auch gar nicht, weiss nicht, was kommt, oder? Also, ja.
Wir zwei sollten, glaube ich, seit einer halben Ewigkeit über Foundation reden, wo wir aber beide irgendwie noch nicht so richtig durch sind. Ja, und gewisses anderes bleibt halt liegen. Man kann nicht alles haben. Serien sind ja Zeitfresser, intensive Zeitfresser. Aber bevor wir voll in die Serien einsteigen, haben wir noch kurz News. Oder du hast immer noch ein bisschen etwas in den News. Erzähl halt raus.
Ja, genau. Und zwar tut jetzt Netflix die ganz eine andere Geschichte. Eben nicht Streaming und so. Die tun da ihr Geschäftsfeld erweitern und gehen so ein bisschen in Gefilde, wo Disney schon drin ist. Sie tun nämlich einen Freizeitpark eröffnen.
Ah ja?
In Amerika, genau. Am 11. Dezember soll das sein. Und es soll so wie ein Netflix-Haus geben, wo es dann so die verschiedenen, vor allem auch Serien, die sie haben, da die ganz grossen, wo es dann so verschiedene irgendwie wie Räume oder Zonen eben gibt, wo man dann das kann besuchen kann. Eben wie das Disneyland, halt Netflix House. Genau. Hast du das auch gehört? Oder,
Nein, ich habe das wirklich nicht mitbekommen, aber wird es dann auch so Theme-Park-mässig oder ist es dann mehr so ein bisschen Museum? Oder wie ist das die Idee?
Nein, wirklich. Nein. Also schon, eben, dass du ein Erlebnis hast,
okay.
Und dort reingehen. Eben Stranger Things wird drin sein, Squid Game.
Okay.
Ja, wirst du auch nicht gerade abgeschossen.
Ich hoffe es jetzt mal nicht. Ja, ja, das wäre nicht, wär nicht wünschenswert, ja.
Aber ich glaube nicht so achtibahnenmässig.
Aha, schon. So. Eben, so ein bisschen Erlebnis so, ja, in dem Fall. Okay.
Ja.
Ja, sind wir mal gespannt. Ich meine, Netflix hat ich habe ja mal die Idee an Netflix hergepitcht, sie sollen doch ihre eigene Kinokette machen. Aber das ist ja irgendwie auch, weil ja das Kino so Mühe hat, weißt an vielen, ja, in vielen Standorten, wo eigentlich vor allem noch so die traditionellen Kino mit einem speziellen Programm so ihre Nische haben. Und die grossen finden eigentlich nur noch in Cineplex statt. Und Netflix könnte ja wie so, ja, so ein bisschen ihre eigenen Kinokette aufziehen, damit sie eigentlich ihre Produktionen, die sie um Multimilliarden reinstecken, ja, könnten auch ihren eigenen Kinos unter anderem zeigen. Plus natürlich auf dem internationalen Markt die ganzen internationalen Produktionen und so weiter, die sie ja eh schon heute einkaufen und mitfinanzieren. Also ja, das hat auch Potenzial, auch in den verschiedenen Ländern, zum Beispiel eben auch über eine Brand Netflix, so die gerade die landesinneren eigenen Produktionen am eigenen Publikum in diesem Land hier auf der grossen Leinwand zu zeigen und nicht nur daheim auf dem Fernsehen. Mm. Aber ja, keine Ahnung, wo der Reis hergeht. Ja.
Hast du genug Futter, oder, für wenn du nur eigene Produktionen
zeigst? Muss ja nicht nur. Du kannst ja auch gleich immer noch Sachen einkaufen, aber vielleicht auch, es wird
ja gut, ja. Die Frage ist, ob der Marvel Freude hat, oder wenn sie das in Netflix zeigen.
Marvel vielleicht halt nicht. Ja, Marvel vielleicht halt nicht. Ja, ja. Das ist klar. Aber du, wir werden es sehen. Also Netflix wird sicher als Platzhirsch weiterhin die Fühler nach neuen Investitionen ausstrecken, da bin ich sicher. Ja.
Genau. Und dann gibt es News von Amazon und die wollen eine neue Tomb Raider-Serie an den Start bringen. Aber das mal nicht Anime, sondern in echt. Und Lara Croft soll, das heisst jetzt revealed, Sophie Turner spielen, wo man ja aus Game of Thrones kennt.
Aha. Oh, so in dem Fall.
Genau, sind wir gespannt.
Ja.
Ob sie das, da die vorderen Lara Crofts von der Angelina Jolie und der, jetzt weiß ich nicht, der Name ist mir gerade
empfohlen. Alissa Vikander.
Ja, genau. Kann beerben da. Mal schauen, sind wir gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Du, aber apropos Serien, wir haben hier schon mal darüber geredet und du bist ja auch schon in Vorfreude, so viel habe ich einmal, du bist ja noch ein bisschen im Stranger Things Hype, oder? So wie ich es im Kopf habe.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade noch gelesen, Stranger Things wird ja in zwei Parts im November, Dezember und nachher noch als Silvester gezeigt werden. Also ein richtig grosser Endjahresabschluss und damit auch Abschluss von dieser Serie. Das weiss man schon länger, die fünfte Staffel, es geht zu Ende, die Story geht zu Ende. Ja, ich bin gespannt. Und dort zwei kurze News. Es ist ein Spin-off angekündigt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen erwartet habe. Ich hoffe einfach, es wird auch gut. Und da weiss man noch nicht so viel drüber, aber es soll wirklich mit vielem neu und alles umkrempeln und hast du nicht gesehen, ob es dann auch wirklich verhält, werden wir sehen. Ich bin gespannt, jetzt freuen wir uns mal auf den Abschluss. Und die unglaublichen Laufzeiten hast du mitbekommen im Jahr von der
Ja, das hat Tommy letztes Mal auch schon erzählt.
Wahnsinn.
Und das ist schon draußen gewesen.
Und das ist offenbar jetzt, dass die letzte Staffel, also eine längere Laufzeit, als alle Extended Lord of the Rings, glaube ich. So wie ich gelesen habe. Also ziemlich also, krass.
Das würde ja wieder für die Pitch vom Netflix-Kino sprechen, oder?
Das ist so. Einfach
alle, voilà.
Siehst du, schon hätten wir Aufhänger für so ein Netflix-Kino. Ja, das habe ich noch schnell...
Ja, da ist schon sechs Filme drin, oder?
Genau. Und das habe ich eben noch schnell einwerfen. Noch schnell zu Stranger Things, da freuen wir uns, Jahresabschluss, die grosse Hype-Serie von Netflix. Und ja, da habe ich eigentlich auch gerade nichts mehr, wo wir gerade noch grösser müssen darüber reden. Da können wir eigentlich fast einsteigen, oder wie siehst du es?
Nein, ich habe noch ganz klein, das ist keine News, aha, aber ich habe im Privaten, der unser Podcast-Kollege oder einer von denen, der Simon von Watchmen, lernen kennen.
Ah, schön.
und genau, Schweizer Podcast. Und der Simon Dick nimmt eben zusammen auf mit Marc Bachmann. Und da tun wir gerne ein Shoutout raus an Watchmen. Und was sie speziell machen, ist, sie berichten viel auch noch über so lineares Fernsehen. Also sie nennen sich auch die Fernsehkinder, Simon und Marc, mit den viereckigen Augen. Und das hat sonst eigentlich so, ja, niemand so, wo ich jetzt spontan wüsste, ein Podcast, ein Kollege oder andere, wo über das lineare Fernsehen, über die Shows, weißt, so Dschungelcamp
und
so,
über die ganze, ja. Reden. Ja, ja.
Und das machen die zwei und die machen das auf eine lustige und sympathische Art. Also da würden wir gerne das empfehlen, ob es ein bisschen ja, Konkurrenz ist, wenn man so will sagen. Aber das schauen wir eben nicht so an, sondern wir sind da eine grosse Gemeinschaft in der Podcast innen. Und wir machen das für eben Fernsehen und Serien und Filme. Und da sollen eigentlich alle auch teilhaben. Je mehr das wir zusammen haben, je grösser wird ja die Bubble aus. Und das ist ja gut. Also Watchmen, könnt ihr gerne nochmal reinhören und einen Gruß an Simon und Marc raus.
Ja, da kann ich gerade noch etwas anfügen, kommt mir gerade nämlich jetzt auch noch in Sinn. Und ich glaube, ich habe das nämlich hier noch gar nicht gemacht. Seit relativ kurzer Zeit gibt es auch aus Bern einen neuen Podcast, der eigentlich aus Musik-Ecke kommt, nämlich HDSFM vom bekannten Berner Rap und Hip-Hop. Urgesteine, kann man schon fast sagen, vom Tommy Vercetti und dem Desmond Dess. Und das klingt jetzt noch nicht so nach Film, aber die haben immer wieder Literatur und Film als Thema in ihrem Podcast und sind auch bereit, jetzt doch mit einigen Folgen am Start. Also das sind schon über 20, glaube ich, wenn ich richtig bin. Und die machen das jetzt auch. Sie sind natürlich mit ihrer Reichweite, die sie haben, schon recht rumgekommen. Und ist schon recht beliebt bereits, aber kann ich wirklich empfehlen. Und jetzt geht aktuell in der letzten Folge ein Thema, das wir auch gerade behandelt haben, nämlich der aktuelle Kritiker-Liebling One Battle After Another, genau, wenn ich es dann könnte sagen, aktuell DiCaprio-Film. Und sie behandeln das auch und kann ich auch sehr empfehlen, hört dort mal rein, die haben immer wieder Filmthemen, jetzt gerade aktuell eben auch gerade mit einem Filmstudent. Wirklich, und sie sind auch begeisterte Anhänger von Filmen und Serien. Und übrigens, lustige Verbindung, in der vorletzten Folge haben sie es gerade von Trash-TV-Format gehabt. Also das würde wahrscheinlich deine Podcast-Kollege von Watchmen ziemlich interessieren, genau. Also du siehst,
ja,
genau. Die
Bubble... Und Schlefatz ist ja jetzt schon wieder... Ja, ist auch ein bisschen überschaubar. Und eben, Schlefatz ist ja jetzt gerade vorbei, von wegen Trash-TV. Da sind wieder ein paar Filme gelaufen. Mit dem Film habe ich übrigens gerade mit dem Zombie-Biber habe ich übrigens gerade den Schocktober eröffnet. Also du siehst da schon
der erste. Der Zombie-Biber! Ja, genau. Apropos Zombie-Biber, Bruckor kommt mir gerade in Sinn. Alex, ja. Den können wir auch noch gleich shoutouten. Wir warten immer noch auf die Einladung von Sinneswiss. Dass die leeren Versprechungen aus dieser Jubiläumsfolge, aus der 400. Die haben wir dann nicht vergessen, gell? Einfach, dass wir das, Absolut, taggen wir auch noch gerade mit der neuen Folge. So,
genug Shoutouts. Ja, das habt ihr nicht mitbekommen, genau. Wir haben uns eben getroffen am Bruckgor und dann haben wir sie darauf angesprochen, nochmal, und wenn ihr eben ihre Folge hört, die 400. haben sie uns herausgefordert, genau. Zum Film-Quiz-Duell, das sie etwa machen, aber ja, die
Auslage... Ja, wir können mal so ein bisschen mit ihnen reden, so ist es nicht, also so weit ja, ist Basel nicht, das schaffen wir schon.
Einfach aber nicht. So haben wir ein bisschen länger Zeit zum Lehren,
weisst du, weil
ich ein bisschen Angst habe da.
Unter uns Maske aktuell möchte ich nicht unbedingt bei seinen Swiss über Fußball reden.
Das
ist gerade ganz schlecht.
Ja, also. Komm, jetzt ist gut, jetzt steigen wir rein.
Ja, wir machen lieber weiter. Gut. Ja, hau raus. Du bist ja voll. Du hast noch etwas abgeschlossen im Serienformat. Was ist das?
Genau, ich nicht ein länger her.
Genau.
Passt eigentlich schön zum Schocktober, aber ich habe es schon vorher geschaut. Ja. Und zwar Wednesday ist die zweite Staffel rausgekommen, wo Jenna Ortega ja eben die Wednesday Adams spielt, aus der Adams Family. Und ja, das hat er sicher die erste Staffel alles mitbekommen. Die ist ja ziemlich durch die Decke gegangen. Und jetzt ist eben die zweite Staffel da und es knüpft eigentlich wie an das neue Schuljahr an. Es ist so ein bisschen Harry Potter-mässig, oder? Es ist einfach das neue Schuljahr. Alle Schüler kommen wieder her. Und es ist eigentlich auch der ganze Look and Feel und so der Humor und alles ist eigentlich, geht genau gleich weiter. Also sie haben das eigentlich dort nicht verändert, sie sind da in ihrem Konzept sehr, sehr treu geblieben. Bis so ein bisschen auf ein Part, und zwar ist es recht gruselig geworden. Also es ist schon bei der ersten Staffel gegen Schluss so ein bisschen gruselig gewesen, aber jetzt ist eigentlich auch gerade von Anfang an ist da also recht ja, so ein bisschen Horror drin, also in Form von Monster vor allem, die da vorkommen. Und ich ja, bin da eigentlich noch so ein bisschen erstaunt, dass sie den Weg gehen. Also meine Tochter hat da angefangen und die ist immerhin schon 17 und hat da die ersten Folgen geschaut. Aber sie hat gesagt, sie will das, das sei wie zu gruselig für sie. Sie will das eigentlich momentan nicht weiter schauen. Und gleichzeitig sprechen sie aber die Zielgruppe ja schon ein bisschen die eher Jüngeren an, oder, mit Wednesday. Und ja, darum bin ich da ein bisschen erstaunt, dass sie da Weg jetzt da eingeschlagen haben, genau. Und von der Story her, ja, ist doch schwierig, es gibt so ein bisschen, sie hat so wie einen Stalker plötzlich, Wednesday, wo sie da ein bisschen verfolgt und auch so ein bisschen der Bösewicht vom ersten Film, wo ja, gefangen worden ist, also von der ersten Staffel, der ist da auch wieder mit dabei und so entspannt sich da so ein die neue Geschichte und ich möchte gar nicht viel erzählen, weil wenn ihr nämlich das selber noch nachschauen wollt, dann geht ihr ein bisschen rein, eben, sonst vom Konzept her bleiben sich treu, sind da in der Schule. Der neu dabei ist der Steve Buscemi, wo der Vorsteher von der Schule spielt und er macht das wunderbar, er passt super in die Rolle rein. Genau, und ja, dann hat es natürlich verschiedenste Charaktere, die auch die ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben. Sie sind ja auch Zauberer und Hexen und können irgendwie irgendeine Fähigkeit einzigartig geben. Und ja, so geht es so ein bisschen hin und her. Was ein bisschen fehlt, das kann ich euch schon sagen, wenn ihr wieder so auf einen Tanz wartet, weißt du, machst du dich besinnen, ne? Dort im Eis, weiß nicht, hast du auch mitbekommen?
Ich habe es eben nicht mitbekommen.
Hast du die erste Staffel über?
Nein, ich bin auch, gar nicht also gesehen. Ich muss ja schnell ein bisschen schnell reinrutschen da in die Diskussion. Beziehungsweise
ja, ich kann ja. Sonst rede ich nur allein.
Ja, nein, das ist schon gut. Du bist ja der Wednesday richtig Insider. Ich bin ja eigentlich Fan von den originalen Addams Family Filmen. Die finde ich wirklich super. Aber das Wednesday-Ding, wo da der erste Trailer von der ersten Staffel ist rausgekommen, und das ist ja offenbar auch mega gut angekommen bei den Zuschauerinnen, hat richtig eingeschlagen. Ja. Aber ist die Streaming-Abrufzahlen sind ja fantastisch gewesen. Und richtig Hype, oder? Also wirklich Hype. Und da ist ja wirklich auch in Tat und Wahrheit umgesetzt worden. Aber irgendwie hat mir das nicht reingezogen. Ich weiss nicht, ob für mich so die Addams Family. Ich bin auch grosser Fan von Tim Burtons Stilmittel. Weißt du, so ein bisschen das. Ein bisschen gruselig, aber jetzt nicht klassischer Horror. Und so ein bisschen mit diesen Kostümen, das ein bisschen an Kostümfilme erinnert. Und so ein bisschen einen eigenen Look. So ein bisschen das Tim Burton-mässige, das finde ich eigentlich super. Das ist
extrem ist ja hier schon drin, ja.
Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und ich, also eben, weil, da gibt es diverse, ich meine, ich bin wirklich auch ein Fan von Burton. Und es hat mich irgendwie nicht reingezogen. Ich weiss nicht, warum, vielleicht muss ich ihm nochmal eine Chance geben, aber du gibst mir ja jetzt jede Menge auch Argumente, dass ich unbedingt reinschauen muss, oder?
Ja, ich muss so ein bisschen.
Oder läuft es sich bei dir auch ein bisschen tot? Ist jetzt eben die Frage.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen more of the same. Eben ein bisschen gruselig, aber sonst hat sich wie nicht so viel geändert. Und Was ich bei der ersten Staffel gut gefunden habe, ist einfach so ein bisschen der Humor, weißt du, was sie auch drin haben. Weißt du, so mit den Antworten auch von der Jen Ortega, die sie dann gibt. Das eben auch, weißt du, erwartest die Antwort nicht, weil es ja immer gibt, also weißt du, so ein bisschen, wie geht's dir? Und er sagt sie, ja, schlecht.
Ja.
Aber für das meint sie eigentlich, ihr geht's gut, wenn es ihr schlecht geht, weißt du, so das. Und es sind immer so ein bisschen die Antworten, die du einfach nicht erwartest. Und das ist so ein schöner, feiner Humor, der das ausmacht. Und das ist hier weiterhin drin, aber irgendwie, irgendwann hast du es wirklich gesehen. Okay. Oder weißt du, so, das ist das, sie haben so ein bisschen wie nichts dort ein bisschen Neues oder das noch ein bisschen ausgefeilt gemacht. Und eben auch der Tanz, der in der ersten Staffel ist Ding von dem Abschlussbau und diese tanzen so sehr, sehr speziell und der ist dann natürlich auf TikTok und Co. Ist dann dort durch die Dilli durchgegangen und mir munkelt ein bisschen, dass sie das eigentlich wirklich sehr auf TikTok abgestimmt oder der Tanz und das fehlt jetzt hier, respektive sie haben so ein bisschen etwas probiert, aber es ist nie auf diesem Niveau, also eigentlich nicht wirklich. Und was ich auch noch sehr lustig finde, ist halt die Hand oder das Händchen.
Eiskalte Hand.
Kennst du
ja
auch.
Ja, natürlich.
Genau, und das kommt hier und das hat auch immer eine wichtige Rolle. Und das ist sehr lustig eingewoben. Aber ja, eben für mich hat sich so ein bisschen ausgelaufen, das Ganze. Aber ich bin auch nicht richtig Zielgruppe, muss ich sagen. Also das sehe ich schon, dass das mehr so die Jugendlichen sind. Und es wird auch eine dritte Staffel geben, also es geht weiter.
Wunderbar.
Also so. Ja, ja, jetzt also, habe ich vier.
Was meinst du jetzt? Sagen, würdest du jetzt noch nahtlos in eine weitere Staffel schauen? Oder was wäre jetzt so dein Fazit?
Ich würde auch reinschauen, aber schon weißt, mit tieferen Erwartungen drin. Genau.
Okay.
Aber wenn das jetzt die rauskommt und so, weiß ich nicht.
Ja, dann habe ich auch noch etwas, was du jetzt nicht hast gesehen, gell? Ah, du musst ja noch bewerten, sorry, es ist ja eine abgeschlossene Serie, vor ich fahre da schon weiter, wie der Schnellzug.
Ja. Also das eiskalte Händchen.
Wie viel eiskalte
die erste Staffel, das eiskalte Händchen hat in der ersten Staffel noch vier Finger aufgehauen, jetzt sind es halt nur noch drei.
Okay, eine leichte Abwertung für die zweite Staffel Wednesday. Genau. Und jetzt kann ich eigentlich...
Aber es ist schon nicht gerade schlecht. Schaut rein, wenn ihr es wollt. Also gut. Also und jetzt übergebe ich dir.
Ja, ich kann wirklich einen ganz schlechten Überbau machen von Wednesday zu hawaiianischen Inseln. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Da kommt mir jetzt spontan nicht irgendwie etwas Kreatives in Sinn. Darum fange ich einfach mal an. Und zwar habe ich mich vor einigen Wochen der aktuellen Serienproduktion wieder mal aus dem Hause Apple TV Plus gewidmet, nämlich Chief of War. Das ist eine Serie, wo ich auch schon darüber geredet habe, kurz, wo der Trailer rauskam. Unter anderem so ein Herzensprojekt von Jason Momoa. Und er hat auch mitproduziert, die Idee auch mitgestaltet. Und das ist bereits seit 2015 eigentlich geplant gewesen, dass die Produktion zu machen. Am Anfang mal noch als Filmidee andenkt, wie es so oft passiert. Und dann merkt man irgendwie, als Serie funktioniert es besser. Und so ist sie in dieser Produktion noch ein bisschen gegangen. Ich kann kurz schnell aufdröseln, um was es geht. Es ist eine Art Historiendrama, das Bezug nimmt auf reelle Geschehnisse. Wir befinden uns am Ende vom 18. Jahrhunderts in den Königreichen Hawaii, Maui, Oahu und Kauai auf den hawaiianischen Inseln. Damals waren die Königreiche besetzt von verschiedenen hawaiianischen Stämmen und die waren untereinander im Krieg gewesen. Im Kriegszustand. Und es hat immer wieder Konflikte, Überfälle gegeben, Machtansprüche und so weiter. Und in dieser Serie verfolgt man eigentlich so ein bisschen die Geschichte vom Kayana. Der Kayana, gespielt von Jason Momoa, ist so ein bisschen ein Häuptling, der auf Kauai, wo Kauai als Hauptinsel eigentlich vertritt und dort die Insel verlässt. Und so ein bisschen, es gibt ja dann auch den Clash. Man weiss ja, dass die hawaiianischen Inseln so am Übergang von dieser Zeit nachher auch kolonialisiert worden sind von zwei Seiten, unter anderem von der europäischen Seite, aber auch von der amerikanischen Seite. Das ist ein wichtiger Teil auch von der Geschichte. Und Übrigens, ich will dort jetzt ausholen und einen Historienvortrag daraus machen, aber die ganze Kolonialisierung von Hawaii ist wirklich nochmal etwas für sich, wo man sich einlesen kann. Es ist sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt nicht einen guten Literaturtypus, kann man nicht mehr aus dem Ärmel schütteln zu diesem Thema, aber ich habe mich dort ein bisschen eingelesen, was da alles passiert ist, und das ist wirklich sehr interessant. Und das Ganze ist aber jetzt nicht sehr, sehr, also wie ein Mockumentary oder so aufgebaut, das ist wirklich eine Spielfilmserie, wir haben Hauptcharaktere, und der Kayana, der bricht, also der muss von dieser Insel weg, es gibt einen Konflikt zwischen zwei Stämmen, ich tue jetzt noch nicht verraten, warum, und er kommt in Kontakt mit, ich sage jetzt mal, der Aussenwelt, in welcher Form, will ich jetzt auch nicht verraten, um die Story nicht zu fest schon zu spoilern, und kehrt von dieser Reise dann auch wieder zurück. Und es kommt zu einem grossen Ereignis. Und das ist so der Rahmen, den die Serie bildet. Was ich hier mal schon sagen kann, die Serie ist wirklich sehr gut gemacht. Originale Showplätze waren hier drei Orte gewesen, und wir haben gute Kostüme, gute Ausstattung, schöne Landschaftsbilder, Aufnahmen. Das Feeling, wo da übergebracht wird, insbesondere auch von dem Stammleben und von den Inseln, das kommt wirklich, das ist gut gemacht, das muss ich wirklich sagen. Ist auch mit Liebe zum Detail gemacht. Ich glaube, man muss hier auch noch sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen, aber ich glaube, die meisten wissen es, der Jason Momoa hat ja hawaiianische Wurzeln und ist auch hawaiianischer Abstammung. Und entsprechend ist ihm das natürlich auch, und das merkt man auch am Herz gelegen, dass das entsprechend aufgearbeitet wird. Ich meine, man liest verschiedene Gesetze über ihn als Person. Ich glaube, er ist auch nicht gerade der Einfachste am Set und so weiter. Es gibt da verschiedene Sachen, die da so ein bisschen durch die Medien geistert in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, nach sehr vielen mittelmässigen bis zum Teil sogar unterirdischen Momoa-Filmen insbesondere, weil er sich da für grössere Franchises natürlich auch hat, vor einer Karre spannen, wo ich alle seine Rollen eigentlich mehrheitlich Durchschnitt bis unterdurchschnittlich gefunden habe, ist das hier bei Chief of War wieder etwas, wo ich wirklich glaube, wo man merkt, das hat er wollen. Das hat er wirklich, wirklich wollen durchziehen. Und er lebt von dieser Serie. Trotzdem, ich kann allen, die jetzt sagen, oh nein, so ein Momoa-Overkill, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, der Superschönling, der da durch die Medien geistert, seit Jahren noch irgendwie in Serienform 6-7 Stunden lang zu sehen, denen kann ich die Angst nehmen. Sie haben wirklich sehr, sehr einen guten Sweet Spot gefunden, um die verschiedenen Charaktere zu beleuchten, ihre Geschichte zu erzählen und die anderen Leute auf den Inseln natürlich auch ihnen diesen Raum zu geben und sie mitzunehmen auf dieser Reise durch die erste Staffel. Und ich muss wirklich sagen, dass sie wirklich grossartige Schauspielerinnen dabei, die man natürlich kennt, aus grossen Kinoproduktionen. Man hat auch sehr darauf geschaut, dass man sehr viele Native-Schauspielerinnen kann mit einbinden kann. Mhm. Also, dass da wirklich auch Leute dabei sind, die auch mit dem Stoff und dieser Geschichte wahrscheinlich auch ihre Kontakte haben. Ein paar weniger, ein paar mehr, das wissen wir ja nicht immer. Und da hat man wirklich darauf geschaut. Es gibt dann so, man sieht dann zum Beispiel, es gibt auch Kämpfe, Schlachten, wo manchmal schon ein bisschen mehr Personen auf der Kamera zu sehen sind. Und dann merkt man manchmal schon, es ist dann nicht überall so konsequent gecastet worden. Aber so in den Hauptrollen und so weiter und so fort. Und dann muss ich auf einen ganz wichtigen Teil noch kurz zu sprechen kommen. Mindestens 70% von dieser Serie wird hawaiianisch geredet. Die hawaiianische Sprachausgabe kann man auch nicht ausschalten. Die kann man nur mit Untertitel schauen. Das hat übrigens bei den Critics unter anderem zur Abwertung geführt. Und das finde ich hier einfach wieder mal von meiner persönlichen Seite absolute Frechheit. Wer das macht und die Serie abwertet, nur weil er zu faul ist, eine Serie, die versucht, mit Authentizität zu glänzen, abzuwerten, weil man die Sprache nicht versteht. Und ich habe auch kein Wort hawaiianisch und habe mir Mühe gegeben, das zu lesen, weil es mich interessiert hat. Und es macht so viel an Qualität von dieser Serie aus, wenn man eben kann sagen, hey, die reden in ihrer Sprache. Es ist mit der Zeit, mit fortschreitender Zeit in der Serie, in der ersten Staffel, vermischt sich das mit Englisch. Das hat auch Gründe. Die Gründe werden plus minus nachvollziehbar ein bisschen aufdröselt. Man hat dort auch einen guten Kompromiss zum Teil gefunden. Also später, die hawaiianischen Stammmitglieder fangen plötzlich auch Englisch reden. Das hat auch seine Gründe. Das wird auch plus minus ein bisschen erklärt. Ich bin nicht Historiker. Ich habe das zu dieser Zeit, ja, natürlich haben die mit über Kolonialisierung natürlich auch die Sprache angenommen. Inwiefern, dass das jetzt authentisch ist zu dem Zeitpunkt, wo die Serie spielt, das kann ich nicht beurteilen, für das bin ich zu wenig im Thema drin. Aber für mich,
aber
ja, es ist wirklich, alles in allem, ja, ist so ein bisschen Shogun-mässig und
tut. Eben, soll ich jetzt gerade sagen, ich höre da sehr viel
Shogun
Parallelen
ja,
raus, oder? Also absolut. Eben mit der, natürlich auch mit der Geschichte, aber dass es eben so sehr viel Authentizität drin hat, aber auch, genau, ja. Das ist halt der das Thema gewesen, oder? Mit dem Untertitel. Aber das musst du unbedingt, ja,
unbedingt
machen, oder? Dass,
unbedingt.
Dass eben die Authentizität überhaupt überbringst. Das war bei Shogun ja genau das gleiche Thema gewesen. Und jetzt nimmt mich aber am meisten Wunder, weil Shogun hat ja sehr hohe Ratings, ja, auch von uns bekommen. Und wie ist jetzt das im Vergleich zu Chief of War?
Also für mich ist Chief of War effektiv für mich persönlich eine Überraschung von diesem Jahr im Serienformat und ich würde ihm heute 4 von 5 hawaiianischen Blumenkränzen geben.
Oh, das ist aber gut.
Für eine erste Staffel bin ich da relativ hoch. Ich finde es wirklich gelungen. Es ist ein gutes Gesamtpaket. Die Geschichte ist sehr gut gemacht. Es ist sehr authentisch in vielen Bereichen. Nochmal die historischen Bezüge, da bin ich zu wenig eingelesen, das kann ich zu wenig beurteilen. Da müsste sich Leute, die sich wirklich gut mit dieser Kolonialgeschichte und dieser Geschichte aus dem 18., auslaufend 18. Jahrhundert auf Hawaii auskennen, dazu äußern. Das mache ich jetzt hier nicht. Aber als Serie und als Geschichte und als Historiendrama funktioniert es wirklich gut. Und nochmal, es ist eine der besten Rollen von Jason Momoa von den letzten 10 Jahren. Und da hat er jetzt wirklich, darf man ihm auch wieder mal sagen, dass er hier wirklich auch herausragend spielt und das auch sehr authentisch macht. Und auch er zieht es voll durch mit dem Hawaiianisch. Wirklich. Oh. Mhm. Also er auch persönlich als Hauptdarsteller. Ja. Also es ist wirklich gut gelungen.
Ja, ich wollte eigentlich reinschauen. Das haben wir ja auch noch besprochen, aber dann bin ich nicht dazugekommen. Ja. Dann habe ich den Einstieg verpasst. Aber jetzt hast du ja da so
geschwärmt. Ich kann es empfehlen. Ich habe es durchgeschaut. Es sind 9 Folgen im Schnitt zwischen 45 und 55 Minuten. Also es ist überschaubar lang. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ich glaube, eine zweite Staffel ist bestätigt, so wie ich gelesen und gehört habe. Und das musst du fast, weil, das kann ich schon mal sagen, es gibt ein in Teilen offenes Ende. Darum wäre es schade.
Das habe ich zwar nicht.
Ja, ich weiss, aber ich sage jetzt nicht, in welchem Zusammenhang.
Aber, oder ich bin wieder erstaunt, dass ja Apple TV Plus, wo übrigens, das haben wir bei den News vergessen, die wollen das Plus streichen, dass sie nur noch Apple TV heissen.
Ah, okay.
Genau, und zwar auf Dezember, wo F1, der Formel 1 Film, der auf Apple TV Plus Streaming kommt. Wir können ja heute schon mieten bei Apple TV. Und der kommt aber dem Streaming rein, wenn du das Abo hast. Und was es genau bedeutet, weiss man aber nicht, warum sie jetzt das Plus wegtun. Hat sicher so ein bisschen Vermarktungsgründe. Aber weil du ja jeden Film kannst, kannst mieten und was das da jetzt im Abo innen ist, das, zu dem haben sie eigentlich nichts gesagt, das ist nicht so ganz klar. Aber ich gehe eben auch weiter eigentlich so ein bisschen in den Sportbereich rein. Sie haben eben auch ein Angebot abgegeben für die Formel 1 Lizenz in Amerika, also das Recht, das Übertragungsrecht. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass sie die bekommen, sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht die Lizenz bekommen, für Filme zu machen. Und dass die einfach mehr neue Sport reingehen und darum einfach das mit dem Plus irgendwie weglassen.
Okay.
Irgendwie das der Grund ist. Aber was ich auf was sie eigentlich auch raus wollen, ist, da haben sie es wieder gut gemacht, eben bei Chief of War, eine gute Serie hergebracht, aber die hat jetzt in der letzten Podcast-Folge ja wieder von einem Film geredet,
ja.
Highest to Lowest, oder, wo
Ja, ist,
ja, die Filme schaffen sie irgendwie nicht.
Nein, es ist wirklich erstaunlich. Ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Wir loben immer wieder Apple TV Plus als Serienplattform, aber bei diesen Standalone-Filmen, auch The Gorge, wo wir ja verrissen haben,
ja, nein,
diverse andere Sachen, die wir verrissen haben, die nicht einmal zum Teil ins Mittelmass reinkommen. Also es ist schon erstaunlich, oder? Auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die Apple hat, dass sie sich da
oder
nicht...
Bei F1 haben sie es jetzt wieder geschafft, aber den haben sie einfach zuerst in Kino gebracht.
Den haben sie zuerst in Kino gebracht. Das war ja nicht eine exclusive Streaming-Produktion und ist auch so ein bisschen filmischer aufgelesen. Also als wirklich Standalone Streaming-Film-Plattform hat Apple TV wirklich einfach noch sehr, sehr wenig Grossartiges rausgebracht oder Gutes, muss ich wirklich sagen, ist ein bisschen schade eigentlich, weil die Möglichkeiten ja, wären da, oder? Sage ich jetzt mal.
Weil wir haben nämlich jetzt noch eine neue, also eine weitere Serie, die wir euch auf Apple TV Plus empfehlen. Richtig. Die jetzt hat gestartet und wir schon ein bisschen haben reingeschaut. Yes. Und das möchten wir euch gerne ans Herz legen, auch wenn wir nicht wissen, wie die fünfte Staffel der ausgeht, aber so der erste Eindruck geben wir euch gerne mit. Und von was reden wir nämlich, Mephisto?
Von langsamen Ross.
Genau. Das tut Hölle anmachen. Da bin ich sofort dabei.
Da bin ich
das
sofort dabei. Nein, wir reden natürlich von Slow Horses, eine Serie, die mir ja der Moski, du hast mich auf das aufgeklopft.
Ja. Ja.
Du hast immer wieder gekämpft, man soll jetzt endlich Slow Horses schauen.
Ja.
Und ich habe mir das ja zu Herzen genommen und schaue das mit der Partnerin. Und wir sind jetzt auch in der aktuellen Staffel, alle Staffeln vorher gesehen. Und ja, es ist der Gary Oldman in seiner grandiosen Rolle als Jackson Wahnsinn, Lamb, der da im Mittelpunkt steht. Und ich kann schon mal sagen, sie ist noch nicht ausgelaufen. Wir können hier nur einen ersten Eindruck wiedergeben. Und immer noch so der Vibe ist vorhanden, auch in dieser neuesten Staffel. Es ist so ein bisschen das Erste, was ich mitnehme. Ja, aber gerade in der aktuellsten Folge habe ich ein, zwei grosse Kritikpunkte und die werde ich dann aber auch in dem Fazit noch ein bisschen genauer ausführen. Es gibt doch ein paar Sachen, die mich ein bisschen enttäuschen. Vor allem drei buchtechnisch, die mir nicht so gefallen.
Mhm.
Aber das können wir dann, glaube ich, im Detail können wir das noch ausdiskutieren. Warum und wieso und warum nicht. Oder, ja, also Slow Horses, aber bitte, wenn ihr das noch nicht habt gesehen, der Moski hat recht gehabt. Schaut bitte die ersten vier Staffeln. Sie sind allesamt sehr empfehlenswert. Ein grossartiger Gary Oldman, ein grossartiger Jack Lowden, eine grossartige Kristen Scott Thomas und auch ein grossartiger Jonathan Pryce, der doch langsam in ein stolzes Alter kommt und so weiter und so fort. Also, wir haben auch in den Nebendarstellern, in der kleineren Rolle, grossartige Darstellerinnen. Slow Horses, absolut.
Ja, vielleicht nur mal ganz schnell als Zusammenfassung, um was es geht, wenn ihr das noch gar nicht kennt. Und er spielt nämlich in London und es geht um MI5-Agenten und ja, eben nicht die Heroes oder wie James Bond, sondern die haben auch irgendwie ein kleines Problem. Entweder haben sie mal irgendwie einen Fall ganz schlimm verkackt oder haben sonst psychische Probleme oder ein Alkoholproblem oder was auch immer. Und die landen eben in diesem Slow Horse-Programm inne und dort ist Gary Oldman in der grossartigen Rolle, der Jackson Lamb, so ein bisschen der Vorsteher dort und ja, er ist furchtbar, oder? Ikonischer drin, duscht nie und alles verknitterte Kleider, die er nie, ja,
immer Bleigen hat er sehr hat. Oft, ja.
Genau, Löcher in den Socken und trinkt eigentlich nur Schnaps und geht in Nudu-Dings nebendran, geht das Nachtessen und schießt eigentlich alle zusammen und tut immer so, als wären alles egal. Und einfach, ja, das ist einfach grossartig, es macht dann so den Humor auch aus. Und die landen dann einfach immer so in einem Fall drin, oder wo sie dann eben den richtigen Agenten, sagen wir jetzt, ja, helfen aufklären und sie dort immer in diesem Strudel mit drin. Und so geht es eigentlich weiter durch die verschiedenen Staffeln. Durch. Das ist so ein bisschen kurz Zusammenfassung.
Ja.
Ich finde grossartig übrigens der Titelsong, der ist nämlich von niemandem Geringeres geschrieben und gesungen als von Mick Jagger von den Rolling Stones. Und das macht schon. Darum schaue ich immer das Intro.
Ich schaue es auch immer. Es gibt es eben auch nicht. Es gibt so, das tut so schön einleiten immer zu den aktuellen Folgen, finde ich. Ja, finde ich auch.
Und was ich jetzt, ich weiss eben gar nicht, ob die vorderen Staffeln auch so waren, aber Will Smith hat das geschrieben.
Ja, ich habe mich eben gefragt.
Die vorderen auch schon?
Ja, das war immer er. Das ist wirklich noch diffus, weil da redet so niemand drüber.
Gell?
Ja. Weil er ist Creator und Writer.
Mhm.
Und er wird jetzt nach der 5. Staffel eben aufhören. Aber ja, es ist irgendwie noch spannend, weil man nimmt so, er redet sogar auch gar nicht öffentlich über das. Also ich nehme das gar nicht so wahr. Aber es ist so, er ist auch für die alten Staffeln zuständig als Mitwriter und Hauptwriter zum Teil, ja.
Aber so, ja, wie sehr seine Schuss-Karriere auch im Schauspiel nach dieser ominösen Oscar-Show in die Stocken ist gerade, ist er hier gut dabei und macht das super. Also.
Ja.
Ja, schaut da rein. Grosse Empfehlung von uns. Und jetzt gehen wir noch auch in die letzte Serie, wo wir beide zusammen haben gesehen.
Richtig.
Und wo so ein bisschen im Vorfeld so ein bisschen gehypt ist worden. Und bei uns auch, wir uns darauf gefreut
haben. Wir sind Franchise-Fans, glaube ich, alle zusammen, oder? Darum haben wir doch gedacht, wir sind ja schon, du bist ja immer der den Trailer ausweicht. Mit gewissen Gründen. Da werden wir jetzt merken, ob das hier auch so, vielleicht besser wäre oder nicht. und ja, um was geht es, Moski? Von was reden wir? Von aktuellen Hypes?
Also wir wechseln mal den Streamingdienst und gehen nämlich zum Disney Plus. Und dort geht es um Alien Earth. Die ganze Alien-Franchise, die jetzt hier in der Serie umgesetzt ist worden. Und willst du vielleicht schnell da die Zusammenfassung machen, was das geht?
Alien Earth spielt als Prequel-Serie, ist übrigens die erste Auskopplung als Serie aus dem Alien-Franchise. Hier nochmal Klammerbemerkung, ich habe es zwar etwa schon 20'000 Mal gesagt, Top Nummer 1 Film aller Zeiten bei mir, immer noch Alien 1, einfach, dass ich das gesagt habe. Und ich bin ein riesen Fan von der Franchise, leider in den letzten Jahren Qualität hat abgegeben. Letztes Mal ja mit Romulus. Langsam kommt es wieder ein bisschen besser. Und jetzt sind wir also ganz aktuell mit einer Serie. Und diese Serie ist ein Prequel und spielt 2 Jahre vor dem Ereignis vom Originalfilm Alien aus dem Jahr 1979. Und es geht im Grunde genommen, grob gesagt, darum, wir sind auf der Erde. Auf der Erde dominieren multinationale Konzerne das Geschehen. Es gibt unglaublich viel so ein bisschen, also die typischen gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir ja schon in der Realität auch schon haben. Wir haben sehr viele reiche Leute, die gewisse eigene Interessen verfolgen. Grosse Konzerne, die ganze politische System kontrollieren und so weiter. Das kommt einem beängstigend bekannt vor, irgendwie. Aber da können wir dann vielleicht noch, wenn wir über die Serie reden, noch drauf eingehen. Und hier ist es so, dass die verschiedenen Konzerne, die in Konkurrenz, so wie es auch bei uns in der Wirtschaft ist, und die tun ihre Konkurrenzsituation natürlich nicht nur auf der Erde ausspielen, sondern natürlich auch im All. Und da gibt es verschiedene Forschungsmissionen und auf so einer Forschungsmission befindet sich eben auch unser, eins von diesen Raumschiffen, das hier im Zentrum steht. Und das kommt von so einer Forschungsmission zurück und hat gewisse, ich sage jetzt mal, ja, in Englisch würde man Specimens sagen, also einfach gewisse Proben, Mikroben, Sachen, die sie gefunden haben im All. haben sie geladen und kehren jetzt eigentlich auf die Erde zurück. Und es kommt zu einem Zwischenfall und das Raumschiff stürzt auf der Erde ab und kann nicht mehr super navigieren. Und das ist ein Forschungsschiff von der Weyland-Yutani Corporation und das ist auf einer 65-jährigen Expedition gsi, kommt zurück und stürzt also da auf der Erde ab. Und was dort daraus passiert, ist eine ziemlich grosse Geschichte. Nebendran haben wir einen grossen Konzern, der gesteuert ist von einem grossen CEO, von einem ultrareichen CEO. Und der hat sich spezialisiert auf die Transformation vom menschlichen Geist in einen Cyborg-Körper. Das ist so ein bisschen die zweite Story, die so ein bisschen parallel passiert. Und zwar hat er über Jahre von Forschung mit seinem Team und seiner Forschungsabteilung geschafft, den menschlichen Geist sozusagen auszulesen, also das Hirn auszulesen und alles in einen künstlichen Mensch zu transferieren. Für die Alien kennen, Cyborg und so weiter. Also die ganze Thematik, die ist natürlich bei Alien sehr präsent seit dem ersten Film, dass es diese Charaktere auch gibt. Und die sind auch hier in der Serie ein Thema. So, das ist ein bisschen der Überbau. Die zwei Handlungsstränge, die führen eher zueinander. Unter anderem auch wegen dem Crash. Es gibt Vorblendungen, es gibt Rückblendungen während der Serie, die gewisse Sachen eher parallel sollen erklären. Und wir haben also das Raumschiff, die Besatzung von diesem Raumschiff, das im Mittelpunkt steht. Wir haben Leute auf der Erde, wir haben Androiden, respektive Cyborgs, die im Mittelpunkt stehen. Und natürlich auch die Alien-Spezies, die natürlich hier auch eine wichtige Rolle spielt. Und warum und wieso, das müsst ihr noch spoilerfrei in dieser ersten Staffel Alien Earth, wo jetzt also bei Hulu, respektive eben bei uns, bei Disney läuft, müsst ihr nicht das selber erschliessen. So.
Das klingt alles wahnsinnig kompliziert, was du hast gesagt, aber es ist es irgendwie
nicht. Nein, es klingt wahnsinnig kompliziert, aber vielleicht, ich habe es jetzt ein bisschen versucht auszuführen, weil ja jetzt man nicht davon ausgehen kann, dass jeder gerade weiss, was Usos ist im Alien-Kosmos. Oder? Also, dass es Cyborgs gibt, dass es Androiden gibt, dass es die Alien-Rassen in verschiedenen Ausprägungen gibt und wie sich die fortpflanzen, was die Konzerne für Einflüsse haben, warum es die gibt und so weiter. Das wird einem ja nicht so sofort aufs Auge gedrückt. Man nimmt das mit der Zeit wahr, man kann so nachvollziehen, aber es ist jetzt so, dass es völlig glasklar ist, was da passiert. Und auf der anderen Seite muss ich jetzt auch sagen, das ist vielleicht für einen oder anderen, der gar nichts weiss von diesem Alien-Franchise, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, zum reinkommen. Genau.
Das würde ich nicht einmal sagen. Ich glaube, das haben sie relativ gut gemacht, dass du das wie checkst, wie du jetzt das hast erzählt, weißt du, dass sie das einfach erklären, auch wenn du keine Vorkenntnisse hast jetzt von
Ja, also du kannst es nachvollziehen, also, aber du musst auch offen sein für den Stoff.
Das heißt sicher, ja, sicher, genau.
Ja, wisst ihr?
Ja, jetzt sind wir beide still. So ein bisschen,
ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Also, es gibt mehrere Punkte, die wir, glaube ich, schnell müssen diskutieren müssen. Ich als Alien-Fan bin natürlich extrem, da wären wir wieder bei den Erwartungen. Oder? Du hast uns ja auch schon kritisiert, Tommy und mich, dass wir einfach immer unglaublich hohe Anforderungen und Erwartungen an gewisse Produktionen haben. Aber hier muss man wirklich sagen, gell, die Latte liegt halt so hoch, so unglaublich hoch. Das kann man gar nicht anders sagen. Originalfilmen anfangen.
Ja, aber das ist ja genau das. Du kannst das einfach nicht mit Originalfilmen nur vergleichen, oder? Ja. Weil es hat ja schon oder ein oder andere ja Alien-Film gegeben, der nicht so toll war.
Absolut,
ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nicht alle gesehen von dem Alien-Franchise innen, aber auch der letzte haben wir ja besprochen, Alien Romulus.
Richtig.
Sind wir auch alle in Kino schauen und der ist ja nicht so schlecht weggekommen. Er hat ein paar Punkte, die wo nicht so gut waren, aber haben wir gesagt, ja, das geht in die richtige Richtung, eben zumindest so. Ich habe ihn noch ein bisschen besser gefunden als dir. Und ja, vielleicht sind auch das, weil es ja so ein bisschen mit Romulus ja so ein bisschen die Vorgabe war, es geht in die richtige Richtung, vielleicht hier auch die Erwartungen ja hoch waren, oder? Mhm. Und ihr merkt es ja schon so ein bisschen, wenn wir so einsteigen, dass sie wahrscheinlich nicht ganz erfüllt sind worden. Ja, oder auch zumindest bei mir.
Also man muss hier jetzt, vielleicht
darauf eingehen.
Genau, oder? Also ja. Man muss hier vielleicht bei der medialen Wahrnehmung anfangen. Und die mediale Wahrnehmung, die ist in Teilen sehr gut und in Teilen sind wir fast beim Verriss. Es gibt wie zwei Lager, habe ich ein bisschen wahrgenommen bei den öffentlichen Stimmen. Es gibt hier einfach, ich finde einfach, zurückdenkt an das Original Alien 1 und natürlich Aliens, der zweite Teil auch von grossartigen Regisseuren, Ridley Scott, James Cameron und so weiter, eine grossartige Vergangenheit, muss man hier einfach klar sagen, so ein Franchise lebt nicht nur vom Body Horror, vom Monster, von den Kreaturen und vom Environment und von dem, was irgendwie so ist, sondern es lebt auch sehr stark von den Charakteren. Insbesondere ursprünglich natürlich Sigourney Weaver als Ripley. Mm. Und das ist hier in Teilen ein grosses Problem gewesen für mich. Vielleicht ist es dir nicht so gegangen, aber ich habe... Also,
das hast du vorhin eigentlich nicht erwähnt, oder die, wie nennt man sie? Nicht Roboter,
aber... Nein, die Synths. Das sind ja Synths.
Die Synths, genau. Wo da von diesem reichen, jungen Milliardär...
Also es gibt Synths, Hybrids und Cyborg. Und der Cyborg ist echt der Haupt, einer von den Charakteren, der noch an Bord ist. Der ist eigentlich Mensch, aber hat sozusagen kybernetische Erweiterungen, also so Roboter-Erweiterungen. Er ist wie ein Enhanced mit Roboterfähigkeiten, ist aber selber noch ein Mensch. Und dann gibt es solche, die wirklich künstlich...
Ja, so Cyberpunk-mässig.
Genau, haargenau. Cyberpunk inspiriert, absolut richtig. Und dann gibt es eben die Hybriden, dann gibt es die Synths, die unterscheiden sich in Teilen, sind Kunstmenschen. Und die Hybrids, die sind vor allem eben die, die den Geist transferiert haben bekommen.
Genau, und das sind Kinder, das können wir vorwegnehmen, es wird eigentlich auch relativ von Anfang an erzählt, das ist nicht ein grosser Spoiler, also das sind Kinder, die jetzt aber in einem erwachsenen Körper innen sind, in so einem hybriden Körper eben innen, und die haben ja gewisse Fähigkeiten.
Richtig.
Und ich finde auch das, ja, sehe ich ein Problem. Erstens, weil du in deinem Kopf hin hast ein Kind. Das ist immer ein schwierig, das auch überzubringen. Zweitens habe ich wie das Gefühl gehabt, dass sich die nicht wie Kind verhalten. Also ihres Hirn ist ja eigentlich wie auf Kind ausgerichtet.
Also das sind circa im Schnitt zwischen 8- und 10-Jährige. So wie ich das wahrgenommen habe, also das erfahrt man in der ersten Folge, das ist jetzt auch nicht ein Spoiler, und die Kinder, die haben alle die sind im Tod nahe. Also die haben eine Krankheit oder haben irgendeine Infektion oder sie wissen, sie werden gleich sterben oder sie haben eine Behinderung. Oder eine
ganz schwere Behinderung, genau.
Und so weiter, sie sind zum Beispiel im Rollstuhl und die melden sich sozusagen freiwillig für das Hybrid-Programm und werden dort im Grunde genommen künstliche Körper
kann man wie eine zweite Chance ja über.
Das oder? Ist das, was verargumentiert wird, ja, oder? Ja.
Genau. Und ja, also sie müssen klar, sie sind ja in diesem Programm drin, also sie kommen nicht wie freies Leben über und wieder dort, wo sie schon waren, sondern sie müssen sich dem Programm widmen. Und ja, ist ja klar, dass die dann irgendwie früher oder später eben auch mit diesen Aliens in Kontakt hineinkommen. Sonst würde ja die Serie auch keinen Sinn machen.
Richtig,
aber die Prämisse, oder das ist ein bisschen schwierig, oder? Weil du ja sagst, eben die Kinder, du nimmst sie immer noch so ein Kind wahr, aber gleichzeitig eben verhalten sie sich zum Teil nicht so. Also das ist vom nicht so gut gespielt manchmal. Oder weißt du, sie können das nicht wie so überbringen, oder wie ist das gegangen?
Nein, also das ist, der fährt schon das Problem an. Das ist drehbuchtechnisch eine ganz schlechte Entscheidung gewesen, die Kinder als Ausgangslage zu nehmen und das Kindliche in die Erwachsenenkörper zu transferieren, die dann natürlich auch von Erwachsenen gespielt werden. Aber die Kinder in dieser Umgebung, und die sind ja geistig, sollten die ja immer noch Kind sein. Nochmal, das sind Hybride, das sind nicht Roboter, die wie ein Mensch programmiert sind. Das sind Hybride, die... Das ist so
pur Sings-Prämisse, oder?
Genau. Ja. Das sind Hybride, die im Grunde genommen einen menschlichen Geist haben. Das heisst, in diesen Körpern müssten sich die eigentlich immer noch fühlen und handeln wie Kinder. Sonst hat mir die Serie das falsch erzählt. Und das machen sie nicht. Und das ist extrem unglaubwürdig. Das kommt in ganz viel, oder man muss überlegen, es kommt so Horrorszenarien, es kommt zu gefährlichen Situationen. Die begegnen Kreaturen, die sie noch nie in ihrem Leben haben gesehen und verhalten sich wie, als hätten sie alle, ich weiss auch nicht was, irgendwie den 300 Afalgan gefressen oder so. Also das ist wirklich...
Also sie haben ja dann so ein bisschen spezielle Fähigkeiten, oder?
Ja.
Sie, unterschiedlich, oder? Wo sie ein bisschen mehr Kraft haben und so. Ja. Darum haben sie ja die hybride Form auch angenommen. Aber ja, du würdest das dem nie so begegnen, wenn dann so ein Alien-Monster
vorsteht. Also man muss sich vorstellen, ein geistiger 10-Jähriger begegnet einem blutrünstigen Weltraum, einer Weltraumkreatur, die vor den, zum Teil vor den Augen vor den, von ihnen Leute dahin metzelt, was zum Teil auch passiert, und die reagieren wie ein Eisblock. Zum Teil. Und das ist so unglaubwürdig. Und das reisst mich so aus diesem Ding aus, oder? Und irgendwie wird mir das nicht logisch erklärt. Oder ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Vielleicht kann ja das jemand erklären. Aber es wird in dieser Serie nicht erklärt, warum das so ist. Und das finde ich.
Und ich finde aber auch im weiteren Verlauf machen sie wie auch nichts aus dieser Voraussetzung, oder?
Ja.
Also du hättest eigentlich die ganze Serie auch können machen und sagen, es sind einfach Hybride, oder?
Ja.
Und schon immer erwachsen gewesen. Und es würde genau gleich funktionieren.
Und es wäre auch glaubwürdiger. Oder es würde anders überkommen.
Ja, aber das finde ich, weißt du, warum haben sie dort die Entscheidung getroffen, dass sie jetzt Kind waren und jetzt im Erwachsenenkörper? Aber sie machen dann gar nichts aus dieser Voraussetzung. Und das ist extrem schade, oder? Du könntest schon da viel mehr das herum spielen. Oder auch die Entwicklung besser zeigen, oder?
Ja.
Und das ist völlig Vergebnungspotenzial.
Ja, da bin ich bitter, ja.
Gut, jetzt müssen wir noch über
mehrere Charaktere, glaube reden. Ich muss gleich noch schnell bei den Charakteren bleiben.
Musst du noch mehrere? Willst du jetzt da? Ja,
also Nummer 1, 2. Ich finde die Hauptdarstellerin Wendy Mars, respektive Marcy, die den Hybrid spielt, gespielt von Sydney Chandler, grundsätzlich eine gute Schauspielerin, kommt aus Austin, Texas, hat wirklich ein paar gute Sachen schon produziert, ist vor allem mehr als Seriendarstellerin bekannt gewesen bis jetzt und spielt jetzt hier als also ihre erste grössere, ich sage jetzt mal, Hauptrolle auch in einer Science-Fiction-Produktion. Sie ist eher ein bisschen in anderen Sachen unterwegs gewesen bis jetzt, aber eben wirklich auch im Serienfach. Und da finde ich einfach auch, da ist auch so, manchmal gut, dann gibt es die Situationen, wo ich wieder muss sagen, es reisst mich komplett raus, wie sie sich verhalten, ihrem Charakter, irgendwie auch vom Director und auch von der Regieanweisung auch irgendwie nicht optimal eingestellt auf das, oder ich weiss nicht genau, was sie da bezweckt haben. Und der schlimmste Charakter für mich persönlich, da nimmt mich deine Meinung wunder, das ist im Grunde genommen der Boy Cavalier, der gespielt wird von Samuel Blankin und er verkörpert hier eine Art Weltraum Elon Musk. Oder? Hat immer so Pyjama an und läuft so versifft rum, ist aber ein Multi-Billionär und hat Kontrolle über einen riesigen multinationalen Konzern und kommt hier wirklich so komplett unglaubwürdig über. Also das ist wirklich, man will ihn so als zynisch böse zeigen, aber das funktioniert für mich gar nicht. gar nicht.
Er ist eigentlich noch das grösste Kind in diesen ganzen Dings.
Ich weiss, was sie wollen bezwecken, aber, die,
ja,
aber das
ja,
kommt nicht ja, über. Das kommt er, so nicht ja, ja. über.
Er nervt schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist nicht einmal ihm als Schauspieler geschuldet, oder? Sondern das ist ganz gewollt so inszeniert. Ja. Also ich glaube, das kann man nicht ihm wie zuschreiben.
Nein, es ist gewollt. Aber der Drehbuchautor, Autorin, ich weiß nicht, was man bezweckt hat, aber er kommt nicht glaubwürdig als das, was er so darstellen soll. Und das hätte man besser lösen sollen. Und wirklich, ich sage es nochmal, eingangs habe ich es gesagt, so etwas, gerade in Serienform, wo man ja Charaktere besser auserzählen kann, weil man mehr Zeit hat wie im Film, das ist ein Riesenproblem hier. Weil die Charaktere wirklich zum Teil einfach eine Achterbahn an positiven, aber eben grösstenteils negativen Gefühlen auslösen bei mir. Und das ist das, was einfach das Problem ist. Und das funktioniert einfach nicht. Und jetzt kommen wir auf das, was du angesprochen hast. Ja, wie ist es denn auf den nicht menschlichen und nicht hybriden und nicht cyborgen Charakteren? Wie ist es denn mit dem Monster? Wie ist es dort gegangen? Also mit dem Xenomorph
ja.
und Konsorten.
Ich muss sagen, also so ein bisschen zweigeteilt. Fangen wir doch beim Hauptmonster an, beim Namensgebenden,
ja.
beim Alien. Das habe ich nicht so toll gefunden, muss ich sagen. Aber mehr, weil weißt, die Form und alles, das haben sie sehr originalgetreu nachgemacht vom H.R. Giger. Da haben wir auch schon ja, andere Sachen gesehen. Aber irgendwie ist mir das Ganze so zu klein in dem,
ja,
in dem ganzen meinst, Setting ja. innen. So, weißt du, auch so ein bisschen, das gibt es gerade aus dem ersten Film, oder, wo man das Monster auch fast nie sieht, sieht man es hier relativ viel, und zwar auch mit dem ganzen Umfang, oder? Aber das ist halt das, was ja, wer manchmal auch nicht so gefürchtet gemacht, oder? Dass du mit dem kann spielen kannst, also so mit diesen Schattenspielen auch. Und das ist mir alles viel zu viel klein wie übergekommen. Oder wie ist dir das gegangen?
Das ist ja so, ja. Mir ist so sehr klein übergekommen. Ich finde trotzdem, die Special Effects selber sind in vielen Teilen gut gemacht. Es bewegt sich gut, gut ausgeleuchtet und so weiter. Es ist zum Teil auch recht blutig. Die Kamera tut viel wegzoomen, muss man sagen, also rausschneiden, tun sie auch viel, also der Horror findet meistens aus dem Bild statt. Man sieht dann zwar schon einige gorige, blutige Szenen, aber in vielen Teilen wird weggeschwenkt, es wird abgedreht, es wird rausgezoomt oder Unschärfe, man schafft auch mit Unschärfe und so weiter, aber das ist gar nicht mein Hauptproblem. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass man hier ja so ein bisschen die Kreatur auch erweitern und das ist alles so ein bisschen verwoben und man will das so ein bisschen als ganzen Organismus darstellen, aber das ist fast ein bisschen zu viel. Ich hätte lieber mehr klassisches Alien gehabt mit den 1-2 Zusatzelementen, Facehugger und so weiter. Das ist gut. Ich glaube, so auf das Element, was ich als Romulus eigentlich gestützt hat, bis auf die letzten 20 Minuten. Über das Alien müssen wir nicht diskutieren. Das war ein Fehler gewesen. Aber sonst, muss ich sagen, hat man sich auf viele Sachen eigentlich gut abgestützt. Und was ich mir
ja,
einfach...
Ja, aber schon so ein bisschen der ganze Schleim, oder? Ist irgendwie so von dem, das fehlt völlig. Weißt du,
ja.
Du hast gar keine...
Nein, es könnte dreckiger sein, noch ein bisschen heftiger sein, noch ein bisschen dreckiger, noch ein bisschen Horror. Und das ist eben auch das. Also die Leute, Horrorfans, weil wir ja hier im Schocktober sind, also es ist keine Horrorserie. He. Das muss man wirklich sagen. Ich finde, es hat ganz wenige Teile, die Suspense-Horror sind. Und die werden eben leider... Durch das Verhalten unter anderem von diesen Charakteren wird der Horror auch zunichte gemacht.
Ja, also der Suspense fehlt. Das ist das Problem.
Ja, der Suspense fehlt komplett und der Horror fehlt in vielen Teilen. Und der Horror zeigt sich möglichst ab und zu mal ein bisschen durch eine blutige, halbblutige Szene. Genau. Und damit hat sich's. Und das ist halt nicht Alien-like. Alien hat eben beides. Alien klassisch hat Suspense und hat Horror. Und beides kommt hier zu kurz. Und man hat Zeit gehabt. Es ist eine Serie. Oder? Also, ja. Leider, wieder mal so eine, für aber mich persönlich.
Was ich gleich noch cool finde, muss ich sagen, vielleicht noch schnell auf die Monster, ist das Auge.
Das Auge, das Multi-Auge-Tentakelviech.
Genau, und das habe ich hingegen eine sehr coole Idee gefunden, einfach auch, ja, was das alles immer macht. Das hat so eine kleine Nebenrolle, sage ich mal.
Haltet sich auch so ein bisschen eigen, ja.
Ja, aber das ist, habe ich sehr kreativ gefunden, wie sie mit dem umgehen, was das macht. Und ja, das hat mir gefallen. So. Aber es ist so ein bisschen, eben, es spielt so ein bisschen nebendurch immer wieder. An dem habe ich eigentlich Freude.
Was mich storymässig ein bisschen auch enttäuscht hat, ist, ich habe eigentlich von Alien Earth noch ein bisschen mehr erfahren rund um, woher kommen die Kreaturen? Weißt du, so ein bisschen Insider. So ein bisschen mehr Inhalt zu Alien, Herkunft, zum Organismus, warum, wieso. Hatten sie Zeit gehabt in einer Serie dort mit ein paar guten kreativen Ideen, das noch ein bisschen aufzudröseln? Woher kommt das eigentlich? Die Spezies und warum und wieso? Das machen sie nur in kleinen Teilen. Und es geht halt wieder um das, was immer geht. Die den Organismus haben, wollen ihn für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Und auch diese Storyline durchschaut man einfach mega schnell. Das muss man halt einfach auch sehen. Das ist nichts Überraschendes, dass hier vor allem es um Machtspiele und Intrigen geht, rund um die Fracht, die da auf der Erde abgestürzt ist. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo du sagen musst, wow, das ist ja auch ein kreativer Twist in diesem Drehbuch. Also, das ist es leider auch nicht.
Aber weißt du auch wieder das, es wird ja auch nicht, es wird eigentlich ja nicht fertig erzählt. Und jetzt kommt einfach noch so ein bisschen als grösstes Ding, finde ich auch die Story, und jetzt kommt es, das ist ein kleiner Spoiler, vielleicht, also wenn ihr es noch nicht fertig gesehen und unbedingt fertig hören, dann spult ein bisschen vor. Weil, was mir passiert ist, ich habe die zweitletzte Folge schauen und habe die letzte eingestellt gehabt.
Ja.
So, und das nicht richtig gemerkt, schon nur das, oder? Und dann ist die Folge fertig und dann habe ich gedacht, so, jetzt freue ich mich, jetzt schaue ich noch das Finale, wie machen sie jetzt echt das fertig? Und dann habe ich gemerkt, das war das Finale. So,
okay.
Das war ja schon die letzte Folge, oder?
Ja.
Und ja, irgendwie, also, weiß ich nicht. Also ich bin vom Schluss, der merkt es sehr, sehr...
Underwhelming ist noch der Vorname. Der ist wirklich ein richtiger Habakuk. Anders kann man das fast nicht sagen. Es ist wirklich schlimm, ja. Ja, der Schluss ist wirklich enttäuschend. Das Finale ist enttäuschend. Es ist eigentlich auch nicht wirklich eins. Irgendwie, gefühlt.
Eben, ja.
Und
darum habe ich ja gar nicht gemerkt, dass es jetzt wirklich fertig ist, oder?
Ja, ist leider. Aber ja, wir glauben, wir wollen nicht zu fest jetzt ausufend werden. Wir können ja zu einem xenomorphischen
Abschluss. Eins ganz Gutes habe ich noch. Ja, genau, das machen wir. Etwas Gutes habe ich noch. Ich habe nämlich das Intro sehr originell gefunden.
Ja, immer. Das stimmt. Wo sie
Musik, aber es war so ein bisschen wie eine Zusammenfassung auch schon gewesen, von vorher, was sie so ein bisschen gemacht haben. Und manchmal schon ein bisschen eine Vorausschau, weißt du, so ein bisschen mit diesen Szenen drin. Das habe ich sehr originell gefunden, dass sie da etwas Neues probiert haben.
Hat mich aber auch in Teilen manchmal mit den modernen Songs ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen.
Ja,
Musikwahl ist leider nicht in jeder Folge gut gewesen.
Das hat einfach auch nicht gepasst,
ja,
oder?
Ja, sehr nicht.
Am Schluss ist irgendwie so ein Rocksong.
Ja, genau, also sehr unterschiedlich, ja.
Ja gut, also, sind wir beim Fazit.
Yes. Also, was geben wir da? Augen-Tentakel-Monster. Wie viele Augen-Tentakel-Monster gibst
du? Augen-Tentakel... Ja, also ich sage es mal so. Ich spiele lieber das Brettspiel Nemesis.
Das habe ich auch.
Gell, das hast du auch. Wo eigentlich das ist, also dass ich die Serie schaue und ich habe leider nur zwei Augen gegeben, die so ein
bisschen die Landschaft
vorher schauen.
Ja, ich bin ja sehr unversöhnlich. Ich kratze zwischen 1,5 und 2, aber für die paar guten Effekte, für die paar guten Kostümen und Ausstattungen, die die Serie zum Teil wirklich auch hat. Das muss man in Teilen, in kleinen Teilen zu gut haben. Aber als Alien, ganz als Alien-Produktion in der Franchise ist es doch zu wenig. Es ist einfach zu wenig und darum nur zwei Tentakelmonster auch von meiner Seite, also Augen-Tentakelmonster. Und dementsprechend also nicht unbedingt schauen, wenn ihr nicht mega, mega Alien-Fan seid. Und dann werdet ihr wahrscheinlich sogar in grossen Teilen enttäuscht sein. Und wenn ihr einfach mal ein bisschen Science-Fiction-Unterhaltung wollt, dann könnt ihr es mal unverbindlich reinziehen.
Ja gut, dann sind wir da am Schluss.
Yes, wir sind durch. Wunderbar.
Wunderbar.
Ich habe nichts mehr zu sagen. Wir nähern uns langsam unserer Jubiläumsfolge. Es geht nicht mehr so lange, 95 sind wir jetzt. Und bald
kommt es. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir da, was wir genau wollen machen. Gell? Wir haben schon mal so ein, zwei Ideen gehabt. Aber du, vielleicht ist, manchmal ist das so wie bei einem Geburtstag, die gehen halt einfach auch vielleicht ein bisschen durch. Ist es nicht?
Nein, das kommt gut. Wir haben es im Griff. Wir machen etwas.
Also, aber als nächstes gehört ihr auf jeden Fall von uns den Schocktober. Yes. Das schauen wir jetzt noch fertig und dann melden wir uns dann jetzt
zu Halloween.
Mit dem, zu Halloween. Genau, das schauen wir dann auch noch und dann nehmen wir auf und erzählen euch, wie uns da der Schocktober ist gegangen und ob ich mit all meinen 30 Filmen durchmögen. Das gehört ihr zum nächsten Mal, ja.
Ja, bis zur nächsten Folge. Ich bin schon mal draußen, Moski, du nimmst noch die letzten Worte. Tschüss zusammen.
Ja, nichts zu sagen. Tschüss zusammen, bis gleich im Schocktober.